Kurz und gesund, der kompakte Gesundheitstipp. Wissenschaftlich fundiert, alltagstauglich und auf den Punkt gebracht. Hi und herzlich willkommen zu Kurz und Gesund, einem Podcast von Fokus Gesundheit. Ich bin Davida Fernandes aus der Fokus Gesundheit Redaktion und ich recherchiere für euch jeden Monat, was ihr für eure Gesundheit tun könnt. Heute geht es um ein Thema, das uns alle betrifft und das erstaunlich viele Mythen produziert. Haarpflege. Zweimal shampoonieren oder lieber nur einmal pro Woche waschen? Silikone, gut oder schlecht? Braucht jedes Haar Protein? Und wie liest man eigentlich diese endlos langen Inhaltsstofflisten, ohne vorher Chemie studiert zu haben? In dieser Folge machen wir einen strukturierten Mythencheck. Die zentrale Frage lautet, woran erkennt ihr wirklich, was eure Haare und eure Kopfhaut brauchen? Der Gesundheitstipp dieser Folge ist simpel. Orientiert euch weniger an Trends und mehr an der Reaktion eurer Kopfhaut und eurer Haare. Fühlt sich eure Kopfhaut ruhig an? Bleiben eure Längen stabil, elastisch und gut kämmbar? Dann passt eure Routine wahrscheinlich besser als jede starre Regel. Um zu verstehen, was Haarpflege leisten kann und was eben nicht, lohnt sich zuerst ein Blick darauf, wie Haare und Kopfhaut aufgebaut sind. Ein einzelnes Haar besteht überwiegend aus Keratin, einem faserigen Protein. Die sichtbare Haarfaser, also das, was ihr bürstet, färbt oder föhnt, ist biologisch gesehen totes Gewebe. Das bedeutet, Haare können sich nicht regenerieren, so wie das zum Beispiel die Haut kann. Wenn ein Haar einmal strukturell geschädigt ist, kann kein Produkt das jemals wieder reparieren, sondern nur begrenzt ausgleichen. Trotzdem ist die Struktur ziemlich raffiniert. Im Inneren sorgen Keratinfasern und bestimmte Verbindungen dafür, dass das Haar seine Form behält und stabil bleibt. Außen befindet sich die sogenannte Cuticula, eine Art Schuppenschicht, die man sich ein bisschen wie übereinanderliegende Dachziegel vorstellen kann. Solange diese Schuppenschicht glatt anliegt, reflektiert das Haar Licht gut, fühlt sich glatt an und ist besser vor Reibung geschützt. Durch UV-Strahlung, mechanische Reibung, zum Beispiel durch Haargummis oder Haarklammern, Hitze oder chemische Behandlungen wie Färben oder Bleichen, können diese Schuppen aufrauen, absplittern oder teilweise verloren gehen. Dann wirkt das Haar stumpf, nimmt Wasser und Farbstoffe schneller auf, gibt sie aber auch schneller wieder ab, neigt zu Frizz und bricht auch leichter. Im Fachjargon spricht man dann von höherer Porosität. Vereinfacht heißt das, das Haar ist durchlässiger und verletzlicher geworden. Das ist übrigens nicht dasselbe wie Spliss. Spliss beschreibt vor allem gespaltene Haarenden, während die Porosität die Beschaffenheit der gesamten Haaroberfläche meint. Unsere Kopfhaut ist im Gegensatz zu den Haaren lebendes Gewebe. Im Grunde ist sie ganz normale Haut, ausgestattet mit Haarfollikeln, Talgdrüsen und einem eigenen Mikrobiom, also einer Gemeinschaft aus Bakterien und Hefepilzen. Die Haarfollikel werden über Blutgefäße mit Nährstoffen versorgt. Diese Haarfollikel bilden unsere Haare, die in Zyklen wachsen. Talgdrüsen produzieren Sebum, also Hauttalg, der sich über die Kopfhaut und teilweise auch über die Haarlängen verteilt und eine natürliche Schutzschicht bildet. Diese Mischung aus Talg, Schweiß und Hautschüppchen ist zunächst nichts Unhygienisches, sondern Teil des körpereigenen Schutzsystems. Gleichzeitig dient sie Mikroorganismen als Lebensraum. Gerät dieses Gleichgewicht aus der Balance, kann die Kopfhaut reagieren, etwa mit Juckreiz, Spannungsgefühl oder Schuppenbildung. Eine gereizte Kopfhaut ist deshalb oft ein Hinweis darauf, dass dieses System unter Stress steht. Wenn wir über Haarpflege sprechen, bewegen sich viele Produkte zwischen zwei grundlegenden Pflegeprinzipien. Das erste ist Feuchtigkeit. Das zweite, Strukturunterstützung durch Proteine. Dabei geht es nicht nur um Shampoos, sondern auch um Conditioner, Masken und Leave-in-Produkte. Starten wir mit der Feuchtigkeit. Feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe wie Glycerin oder Panthenol helfen dem Haar, Wasser zu binden. Dadurch kann sich das Haar elastischer anfühlen, weniger spröde wirken und sich besser kämmen lassen. Kommen wir jetzt zu den Proteinbestandteilen. Auf Verpackungen tauchen sie häufig als hydrolysiertes Keratin oder hydrolysierte Pflanzenproteine auf. Hydrolysiert bedeutet dabei, dass die Eiweiße in kleinere Bausteine zerlegt wurden, damit sie sich besser an die Haaroberfläche anlagern können. Diese Pflanzenproteine können oberflächliche Schäden vorübergehend stabilisieren. Das Haar wirkt dadurch oft griffiger, ohne dass dabei tatsächlich neues Gewebe entsteht. Aber woran erkennt man nun, was das eigene Haar braucht? Fehlt Feuchtigkeit, wirkt das Haar häufig trocken, strohig oder lädt sich schnell elektrisch auf und bricht häufig beim Kämmen. Fehlt strukturelle Stabilität, etwa nach starker chemischer Behandlung, kann sich das Haar weich oder fast gummiartig anfühlen, lässt sich im nassen Zustand stark dehnen und verliert im trockenen Zustand aber die Spannkraft. Das Haargefühl kann ein erster Hinweis darauf sein, ob eher feuchtigkeitsspendende Pflege, strukturunterstützende Produkte oder aber eine Kombination aus beidem sinnvoll ist. Bevor wir jetzt zu konkreten Routinen und Tipps kommen, schauen wir uns ein paar Haarpflegemythen an, die aktuell durch Social Media schwirren. Ein populärer Trend ist der sogenannte Porositätstest mit dem Wasserglas. Dafür legt man ein ausgefallenes oder ausgekämmtes Haar in ein Glas Wasser und beobachtet, ob es sinkt oder schwimmt. Die Idee dahinter ist simpel. Stark geschädigtes Haar soll mehr Wasser aufnehmen und deshalb untergehen. Ein Haar, das mehr oder weniger gesund ist, nimmt weniger Wasser auf und schwimmt deswegen an der Oberfläche. In der Praxis ist dieser Test jedoch unzuverlässig. Ob ein Haar sinkt oder schwimmt, hängt auch von Produktrückständen, Haardicke, Oberflächenspannung des Wassers und der Wasserzusammensetzung ab. Leitungswasser enthält nämlich regional unterschiedlich viele Mineralstoffe wie Calcium oder Magnesium, die das Verhalten beeinflussen können. Der Test selbst sagt deshalb wenig über den tatsächlichen Zustand der Haare aus. Sinnvoller ist es, die eigenen Haare im Alltag zu beobachten oder bei Unsicherheit eine Einschätzung in einer dermatologischen Praxis oder bei einem erfahrenen Friseur einzuholen. Ein weiterer viel diskutierter Trend ist das zweimalige Waschen der Haare hintereinander. Shampoos enthalten Tenside, die Fett und Schmutz lösen und ausspülen sollen. Die Empfehlung zur doppelten Haarwäsche stammt ursprünglich aus dem Friseuralltag. Beim ersten Waschgang werden vor allem überschüssiger Talg und Stylingreste entfernt. Beim zweiten Waschgang verteilt sich das Shampoo auf einer bereits vorgereinigten Oberfläche gleichmäßiger und reinigt die Kopfhaut gründlicher. Auf Social Media kursiert oft die Empfehlung, zweimal waschen sei notwendig, weil Shampoo erst beim zweiten Mal so richtig schäumt. Und ja, wenn viel Öl oder Produkt im Haar ist, schäumt Shampoo beim ersten Waschgang oft weniger. Das bedeutet aber nicht, dass es schlechter reinigt. Schaum sorgt vor allem für ein sauberes Gefühl, ist aber kein Maßstab für die tatsächliche Reinigungsleistung. Also, zweimal shampoonieren kann sinnvoll sein, wenn viele Produkte im Haar sind oder ihr eher selten wascht. Ein generelles medizinisches Muss ist die doppelte Wäsche jedoch nicht. Damit verbunden ist die Frage, wie häufig Haare waschen überhaupt gesund ist. Oft hört man, häufiges Waschen mache Haare und Kopfhaut abhängig. Dafür gibt es keine wissenschaftliche Grundlage. Die Talgproduktion wird vor allem hormonell und genetisch gesteuert. Was sich beim täglichen Waschen verändert, ist eher das subjektive frische Gefühl, an das ihr euch einfach gewöhnt. Ein ideales Waschintervall gibt es nicht. Fettige Kopfhaut verträgt häufigeres, mildes Waschen oft gut. Trockene oder empfindliche Kopfhaut eher längere Abstände. Ein weiterer Mythos, der sich hartnäckig hält, die Haare am Ende mit kaltem Wasser auszuspülen, um die Schuppenschicht zu schließen. Ganz falsch ist die Idee nicht. Kaltes Wasser führt dazu, dass sich die Schuppenschicht kurzfristig anlegt. Die Haaroberfläche kann also wieder besser Licht reflektieren und glänzt und fühlt sich auch glatter an. Eine dauerhafte strukturelle Veränderung entsteht dadurch aber nicht. Entscheidend für die Haarqualität sind vor allem Hitzeschutz und ein möglichst schonender Umgang im Alltag. Das bedeutet zum Beispiel, Hitze beim Föhnen oder Glätten nicht unnötig hoch einzustellen, die Haare nicht tropfnass mit dem heißen Glätteisen oder dem Lockenstab zu bearbeiten und idealerweise ein Hitzeschutzprodukt zu verwenden, das die Haaroberfläche vor direkter thermischer Belastung schützt. Um die Haare glänzender zu machen, gibt es noch einen weiteren Trend, Essigspülungen. Dahinter steckt tatsächlich ein nachvollziehbarer Effekt. Essig ist sauer und kann den pH-Wert auf der Haaroberfläche kurzfristig senken. Dadurch legen sich die Schuppen der Haaroberfläche glatter an. Das Haar reflektiert besser Licht und wirkt glänzender. Wichtig ist aber, dieser Effekt ist vorübergehend. Essig verändert nicht die Struktur des Haares und repariert auch keine Schäden. Wird Essig zu häufig oder zu konzentriert angewandt, kann er die Kopfhaut sogar reizen. Wenn ihr es ausprobieren wollt, dann stark verdünnt oder eher gelegentlich. Als kosmetischen Effekt, nicht als Pflegegrundlage. Viele Diskussionen rund um Haarpflege drehen sich auch um Inhaltsstoffe. Auf jeder Verpackung findet ihr eine sogenannte INCI-Liste, also die internationale Liste der Inhaltsstoffe. Die kann erstmal ziemlich überfordernd wirken, folgt aber einer einfachen Logik. Die Inhaltsstoffe sind grundsätzlich nach ihrer Menge im Produkt sortiert. Was weiter vorne steht, ist in höherer Konzentration enthalten, was weiter hinten steht, eben in geringerer Konzentration. Eine praktische Faustregel lautet deshalb, die ersten 5 Inhaltsstoffe bestimmen häufig, wie ein Produkt wirkt. Wichtig ist aber auch, die Liste sagt nichts automatisch darüber aus, ob ein Produkt gut oder schlecht ist. Sie verrät vor allem, welche Funktion ein Stoff im Produkt erfüllt. Reinigung, Pflege, Stabilisierung oder Duft. Ein gutes Beispiel ist Alkohol. Viele erschrecken, wenn sie ihn weit oben in der Liste sehen. Tatsächlich gibt es aber unterschiedliche Alkoholarten. Kurzkettige Alkohole wie Alkoholdenat können entfettend wirken und bei empfindlicher oder trockener Kopfhaut reizen, vor allem wenn sie weiter vorne stehen. Andere Alkoholarten, sogenannte Fettalkohole wie Cetearylalkohol, haben dagegen eine ganz andere Aufgabe. Sie stabilisieren Emulsionen, machen Produkte cremiger und wirken sogar pflegend. Ähnlich ist es bei Silikonen. Sie werden oft kritisch gesehen, weil sie das Haar versiegeln. Tatsächlich legen sich Silikone wie ein dünner Film um die Haaroberfläche, glätten sie und verbessern die Kämmbarkeit. Das kann Reibung reduzieren und so vor weiterem Haarbruch schützen. Gleichzeitig verändern Silikone nicht die biologische Struktur des Haares, sondern vor allem die Oberfläche und das Haargefühl. Aber bei sehr feinem Haar oder bei häufiger Anwendung können sie das Haar beschweren. Entscheidend ist deshalb weniger ein einzelner Inhaltsstoff, als vielmehr die Frage, wie reagieren eure Haare und eure Kopfhaut auf ein Produkt? Nach diesem Mythencheck schauen wir jetzt darauf, was konkret im Alltag hilft. Die wichtigste Regel lautet, die Kopfhaut kommt zuerst. Auf der Kopfhaut sitzen die Haarfollikel, dort werden die Haare gebildet. Wenn sie juckt, brennt, schmerzt oder schuppt oder sogar nässende Stellen auftreten, sollte das unbedingt ärztlich abgeklärt werden, weil dahinter entzündliche Erkrankungen stecken können. Fühlt sich eure Kopfhaut nach der Wäsche sauber, aber nicht gespannt an, passt Waschfrequenz und Shampoo meist gut. Fettet sie sehr schnell nach, spannt oder brennt die Haut nach dem Waschen, hilft oft ein milderes Produkt, weniger Duftstoffe und ein Verzicht auf die doppelte Haarwäsche. Kommen wir jetzt zu den Haaren selbst. Fühlen sie sich trocken, strohig und spröde an, profitieren sie meist von feuchtigkeitsspendender Pflege. Gleichzeitig ist auch zu viel Pflege möglich. Werden die Haare zu weich, kraftlos oder strähnig, kann es sein, dass das Verhältnis von Feuchtigkeit und Strukturunterstützung nicht mehr stimmt. Dann hilft es, Produkte zu reduzieren oder gezielt proteinhaltige Pflege einzubauen. Reagiert das Haar mit mehr Griffigkeit und Stabilität, war das ein Hinweis auf strukturellen Bedarf. Fühlt es sich danach hart oder rau an, war es wahrscheinlich eher zu viel Protein. Produkte mit Protein können neben Shampoos auch Conditioner, Haarkuren oder Leave-ins sein. Bei letzterem ist wichtig, dass sie vor allem in Längen und Spitzen eingesetzt werden. Auf der Kopfhaut können reichhaltige Produkte schnell beschweren oder ein fettiges Gefühl verstärken. Ob ihr nach jeder Wäsche Conditioner braucht, hängt vom Haarzustand ab. Sehr kurzes, unbehandeltes Haar kommt häufig ohne aus. Längeres oder gefärbtes Haar profitiert meist davon. Conditioner als Leave-in zu verwenden funktioniert manchmal, ist aber nicht ideal, weil klassische Spülungen zum Ausspülen formuliert sind und sonst Rückstände entstehen können. Zusätzlich könnt ihr Haaröl verwenden. Haaröl ersetzt aber keine Feuchtigkeit, sondern wirkt als schützender Film auf der Oberfläche. In kleinen Mengen kann es Frizz reduzieren und vor mechanischer Belastung schützen. Zu viel Öl kann sich jedoch anlagern und das Haar beschweren, besonders bei feinem Haar. Das war jetzt wieder richtig viel Wissen rund um Haare, Kopfhaut und Pflege. Deshalb hier nochmal in Kürze zusammengefasst. Erstens, die Kopfhaut kommt zuerst. Juckreiz, Brennen, starke Schuppen oder nässende Stellen sind Warnsignale und sollten unbedingt ärztlich abgeklärt werden. Wenn die Kopfhaut ruhig ist, nicht spannend und sich nach der Wäsche sauber anfühlt, dann passt die Basis eurer Pflege. Zweitens, Waschfrequenz und Doppeltwäsche richten sich nach Bedarf, nicht nach Dogma. Fettige Kopfhaut, viel Styling oder Trockenshampoo können häufigeres Waschen und gelegentliche Doppeltwäsche mit mildem Shampoo sinnvoll machen. Wer seine Haare generell häufiger wäscht, wenig Stylingprodukte nutzt und eine empfindliche Kopfhaut hat, fährt oft besser mit einer einfachen Wäsche. Drittens, das Haargefühl zeigt euch die Balance zwischen Feuchtigkeit und Protein. Trocken, strohig, brüchig spricht für mehr Feuchtigkeit und Schutz in Längen und Spitzen. Weich, gummiartig und kaum griffig eher für gezielte Proteine. Aber zu viel davon macht die Haare hart und stumpf. Viertens, Silikone, Essig und Co. sind Hilfsmittel, kein Muss. Entscheidend ist, wie eure Haare und eure Kopfhaut reagieren. Silikone können die Oberfläche glätten und die Kämmbarkeit verbessern, lagern sich allerdings auch an. Essig kann kurzfristig Glanz erzeugen, aber beides verändert nicht die Grundstruktur der Haare. Fünftens, eine einfache, konstante Routine ist oft die beste Therapie. Ein verträgliches Shampoo für die Kopfhaut, eine Pflegespülung für die Längen, bei Bedarf ein Leave-in oder etwas Öl in die Spitzen. Dazu schonender Umgang mit Hitze und Reibung. Je weniger ihr durcheinander probiert, desto klarer könnt ihr sehen, was euren Haaren wirklich gut tut. Das war's für heute. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn euch das Thema weiter beschäftigt oder ihr euch fragt, was hinter Schuppen und einer gereizten Kopfhaut stecken könnte, dann schaut gerne auf focus-gesundheit.de vorbei. In den Shownotes habe ich euch einen Beitrag verlinkt, der erklärt, wie Schuppen entstehen, was ihr selbst tun könnt und ab wann ihr besser ärztlichen Rat einholen solltet. Wenn ihr Themenwünsche für Kurz und Gesund habt oder euch bestimmte Fragen rund um Gesundheit schon lange beschäftigen, dann schreibt uns doch gerne an podcast@focus-gesundheit.de. In 4 Wochen gibt es die nächste Folge von Kurz und Gesund. Bis dahin, bleibt gesund!